Hallo und herzlich willkommen bei Träumeli und Zappel Philipp, dem Podcast für alle, die selber temperamentvoll sind oder ein sehr lebendiges und bewegungsfreudiges Kind haben, mit und ohne Diagnose ADHS und Co. Mein Name ist Manuela und ich begleite dich, deine Familie und pädagogische Fachkräfte. Du bekommst Tipps für den Umgang mit den besonderen Verhaltensweisen und dem Zusammenleben innerhalb der Familie. Let's go! Raus aus dem Schubladendenken, rein ins selbstbestimmte Leben. Die Fähigkeit zur Empathie ist entscheidend für gute soziale Beziehungen. Empathie motiviert dich, anderen zu helfen und moralisch zu handeln. Sie hilft dir, Konflikte zu vermeiden oder zu lösen und ist wichtig für den Zusammenhalt von Gruppen. Und wie ist das bei unseren von ADHS betroffenen Kindern oder bei dir als betroffener Erwachsener? Hallihallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Häufig höre ich so von Müttern, die sich über die mangelnde Empathie ihres Sohnes oder Tochter, nicht zu reden vom Göttergatten, beschweren, der sich überhaupt nicht in die Situation des anderen hineinversetzen kann oder zumindest nicht danach handelt. Aber dann andererseits für einen Bekannten sein letztes Hemd bzw. jede freie Minute opfert, während die eigentlich nahen Bezugspersonen emotional verhungern und verdursten. Kennst du auch solche Situationen? Hast du Menschen in deinem Umfeld, von denen du sagen würdest, denen fehlt etwas oder jegliche Empathie? Wie sieht es bei deinem ADHS-Kind aus? Was wir bisher gelernt haben, ist, dass ADHS sowas wie ein Syndrom der Extreme ist. Auf der einen Seite gibt es viele Menschen aus dem ADHS-Spektrum, die sehr, sehr feinfühlig sind. Sie sind empfindsam und haben eine fast intuitive Fähigkeit, die Stimmungslage und Notlage ihrer Mitmenschen zu erfassen. Ihre eigene innere Wahrnehmung funktioniert dann quasi wie eine Kamera und ist komplett auf die andere Person gerichtet. Sie hat diese voll im Fokus. Das kann so weit gehen, dass die eigene Grenze und auch Bedürfnisse überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden. Diese Kinder weisen also nicht nur für Lärm und andere Reize, sondern speziell auch für Gefühlswahrnehmung eine besondere Reizoffenheit bei Reizfilterschwäche auf. Neurodiverse Menschen, also auch dein Kind, können gerade hierbei eine große Problematik erfahren, wenn sie mit unempathischen bzw. bewusst verletzenden Menschen zu tun haben. Aber was genau ist denn jetzt Empathie? Empathie ist ein Synonym für Anteilnahme, Einfühlungsvermögen, Feingefühl, Sensibilität, Verständnis, Mitgefühl und ist die Fähigkeit, die Gedanken, Emotionen und Motive und Perspektiven anderer Menschen zu verstehen und nachzuvollziehen. Es ist ein emotionaler GPS. Du kannst dich in die Landkarte der Gefühle einer anderen Person hineinversetzen. Du fühlst, was sie fühlen, ohne dabei selbst in demselben Boot zu sitzen. Empathisch sein bedeutet zum Beispiel, sich gut in andere hineinzuversetzen, auf sein Gegenüber einstellen sowie feinfühlig mit Menschen umgehen zu können. Empathische Menschen sind in der Lage, Mimik zu lesen, unterschwellige emotionale Signale zu erkennen und Verhaltensweisen nachzuvollziehen. Die Fähigkeit lässt sie echte und tiefe Beziehungen aufbauen. Aber was macht jetzt Empathie aus? Empathie umfasst zwei Hauptkomponenten. Einmal die kognitive Empathie. Das ist das Verstehen der Gedanken und Gefühle einer anderen Person. Du kannst die Situation aus ihrer Sicht betrachten, fast wie ein Schauspieler, der sich in seine Rolle hineinversetzt. Dann ist da noch die emotionale Empathie. Hierbei geht es darum, tatsächlich die Emotionen des anderen zu spüren. Wenn zum Beispiel dein Partner oder deine Freundin oder dein Kind traurig ist und du das Gefühl hast, als ob dir jemand einen Keks aus dem Mund genommen hat, dann bist du in emotionaler Empathie unterwegs. Und woher kommt jetzt die Empathie? Empathie ist sowohl angeboren als auch anerlernt. Einige Studien zeigen, dass bereits kleine Kinder Empathie zeigen, wenn sie sehen, dass jemand verletzt ist. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht auch lernen müssen, wie man empathisch reagiert. Die sozialen Umfelder und Erfahrungen, die wir machen, prägen unsere empathischen Fähigkeiten. Dann lass uns mal gemeinsam schauen, wer und was die Säulen der Empathie sind. Die Säulen der Empathie könnte man sich wie ein gutes Gerüst vorstellen, das dafür sorgt, dass die empathische Bude stabil bleibt. Da haben wir als erstes die emotionale Verbindung. Du musst bereit sein, dich emotional zu öffnen und mit anderen zu fühlen. Als zweites kommt das aktive Zuhören. Nicht nur nicken, sondern wirklich zuhören. Wenn du deinem Partner oder deiner Freundin zuhörst, der bzw. die dir von seinem oder ihrem chaotischen Tag erzählt, anstatt nur über dein eigenes Drama nachzudenken, dann zeigst du Empathie. Und als letzte Säule ist dann noch das Verständnis. Du versuchst, die Situation des anderen zu verstehen, auch wenn du nicht zustimmst. Das ist wie zu erkennen, dass deine Tochter ihr Eis nicht mit ihrem Bruder teilen will. Es ist ihr Eis, nicht das des Bruders. Soweit, so gut. Und gibt es noch weitere Unterscheidungen bei Empathie? Ja, es gibt sowohl die positive als auch die negative Empathie. Was versteht man denn nun unter positiver Empathie? Das ist das, was wir anstreben. Du unterstützt andere, fühlst mit ihnen und hilfst ihnen, sich besser zu fühlen. Wenn du beispielsweise für deinen Partner da bist, wenn er einen schlechten Tag hat, und ihn aufmunterst, dann ist das positive Empathie. Und negative Empathie? Das kann passieren, wenn du dich zu sehr in das Leiden anderer hineinziehst und dadurch selbst leidest. Stell dir vor, du schaust einen emotionalen Film und bist so berührt, dass du das ganze Wochenende traurig im Bett liegst. Das ist negative Empathie. Manchmal ist es wichtig, einen emotionalen Schutzschild aufzubauen, damit du nicht in die Traurigkeit anderer eintauchst, wie in ein kaltes Schwimmbecken im Winter. Zusammengefasst heißt das, Empathie ist eine komplexe, aber essentielle Fähigkeit, die unser Miteinander prägt. Sie hilft uns, Beziehungen zu vertiefen und menschliche Verbindungen herzustellen. Und mit ein wenig Humor kann man sogar die ernstesten Themen auflockern. Vielleicht, indem du einen Witz über einen besonders empathischen, aber etwas verwirrte Freundin erzählst, die immer noch nicht verstanden hat, dass ihre Katze nicht über ihre Probleme reden möchte. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ist das so? Was genau passiert da in mir? Dafür verantwortlich sind deine Spiegelneuronen, also deine Reizfilter. Es scheint dann so, als könnten sie den ganzen emotionalen Sondermüll ihrer taktlosen bzw. auch bewusst gehässigen Mitmenschen irgendwann nicht mehr bewältigen. Und was heißt das jetzt im Klartext? Bevor ich dir ein Beispiel aus dem Alltag gebe, lass mich erst erklären, was es mit den Spiegelneuronen so auf sich hat. Stell dir vor, dein Gehirn hat kleine Spiegel in Form von besonderen Zellen, die wir Spiegelneuronen nennen. Diese Spiegelneuronen helfen dir, die Gefühle und Bewegungen anderer Menschen zu verstehen, fast so, als würdest du in einen Spiegel schauen und sehen, was jemand anderes fühlt oder tut. Wenn du zum Beispiel siehst, dass jemand lacht, können diese Neuronen dir helfen, auch glücklich zu werden. Wenn du siehst, dass jemand traurig ist, spürst du vielleicht selbst ein bisschen Traurigkeit. Es ist, als ob dein Gehirn die Gefühle des anderen spiegelt. So kannst du besser mit anderen Menschen mitfühlen und verstehen, was sie gerade erleben. Das ist besonders wichtig, wenn du mit anderen Menschen wie Familie, Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen, Freundinnen, Freundinnen zusammen bist, denn es hilft dir zu wissen, wie sich andere fühlen und das macht es einfacher, freundlich und hilfsbereit zu sein. Ich möchte es dir an einem Beispiel erläutern, wie es deinem Kind geht, das mit den emotionalen Reizen von anderen zu kämpfen hat. Stell dir vor, ein 10-jähriger Junge, nennen wir ihn mal Max, hat ADHS. Er ist in der Schule oft unruhig und kann sich schwer konzentrieren. Eines Tages ist die Klasse besonders laut und ein paar Kinder machen sich über ihn lustig, weil er manchmal vergisst, seine Hausaufgaben zu machen. Max spürt die negativen Kommentare und die negative Energie in der Klasse sehr stark, als würden sie direkt auf ihn zukommen. Da seine Spiegelneuronen hochsensibel sind, nimmt er die Emotionen seiner Mitschüler intensiver wahr. Statt einfach darüber hinwegzusehen, fühlt er sich von der Taktlosigkeit seiner Klassenkameraden überwältigt und wird immer frustrierter. Irgendwann kann er all den emotionalen Sondermüll nicht mehr bewältigen und reagiert impulsiv. Vielleicht wirft er etwas auf den Tisch oder schreit, um die Aufmerksamkeit von den negativen Gefühlen abzulenken. In diesem Moment sieht man, wie seine Reizfilter überlastet sind und er mit der emotionalen Last der anderen nicht mehr umgehen kann. Und was passiert dann? Beziehungsweise in deinem Kind? Da ist als erstes die Reizüberflutung. Das Kind kann sich von all den Eindrücken und Emotionen überfordert fühlen. Es könnte sein, dass es Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren und die vielen Geräusche und Bilder um sich herum zu verarbeiten. Stell dir vor, ein ADHS-Kind namens Leon ist in der Schule. Es ist ein ganz normaler Schultag, aber heute ist etwas Besonderes. Die Lehrerin hat einen Teilen- und Helfentag organisiert, an dem alle Schüler über ihre Gefühle sprechen und anderen helfen sollen. Die Klasse ist voller Gespräche und Emotionen. Einige Kinder erzählen von ihren Problemen, andere lachen und spielen, während Leon versucht zuzuhören. Er merkt, dass ein Mitschüler, Tim, traurig ist, weil er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Gleichzeitig sieht er ein anderes Kind, die Mia, das sich über ein neues Spielzeug freut und laut darüber spricht. Die vielen verschiedenen Emotionen, Tims Traurigkeit und Mias Freude, kommen gleichzeitig auf ihn zu. Leon spürt die Traurigkeit von Tim sehr stark, fast so, als wäre es seine eigene. Doch die fröhlichen Geräusche von Mia und den anderen Kindern machen es ihm schwer, sich auf Tim zu konzentrieren. Irgendwann wird es ihm zu viel. Leon kann nicht mehr genau zuhören und fühlt sich verwirrt. Er möchte Tim helfen, aber die vielen Eindrücke um ihn herum lenken ihn ab. In diesem Moment fühlt er sich überwältigt und kann nicht die Empathie zeigen, die er gerne zeigen würde. Stattdessen könnte er frustriert oder unruhig werden und sich zurückziehen, weil ihm alles zu viel ist. Als zweites sind da die emotionalen Ausbrüche. Wenn die Belastung zu hoch wird, kann das Kind seine Gefühle nicht mehr gut steuern. Es könnte wütend, traurig und frustriert reagieren, vielleicht durch Schreien, Weinen oder sogar aggressivem Verhalten. Stell dir vor, ein ADHS-Kind namens Anna ist in der Schule. Es ist ein anstrengender Tag. Die Lehrerin hat viele Aufgaben gestellt und es gibt eine schwierige Gruppenarbeit. Anna spürt den Druck, gut abzuschneiden und sieht, dass ihre Freunde in der Gruppe gut miteinander arbeiten. Aber sie hat Schwierigkeiten, ihre eigenen Ideen zu äußern und fühlt sich dadurch ausgeschlossen. In der Pause sieht sie, dass ein Klassenkamerad, nennen wir ihn Felix, auf dem Boden sitzt und weint, weil er sich über einen Streit mit einem anderen Freund ärgert. Anna spürt sofort, wie traurig und frustriert Felix ist und möchte ihm helfen. Doch gleichzeitig ist sie so überfordert von ihren eigenen Gefühlen, dass sie nicht weiß, wie sie darauf reagieren soll. Plötzlich wird Anna wütend, weil sie das Gefühl hat, dass sie nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie braucht und weil alles um sie herum chaotisch ist. Sie schreit, das ist alles so unfair, und stößt ihren Stuhl um, was die anderen Kinder erschreckt. In diesem Moment hat Anna die Kontrolle über ihre Emotionen verloren. Ihre Wut und Frustration über ihre eigene Situation und das Mitleid für Felix überfordern sie. Statt empathisch auf Felix zu reagieren, zeigt sie Aggression und Chaos, weil die Belastung einfach zu hoch ist. Und dann ist da noch der Rückzug. Manchmal ziehen sich Kinder zurück, weil sie die Situation nicht mehr ertragen können. Sie könnten still werden oder sich an einen ruhigen Ort zurückziehen, um den vielen Eindrücken zu entkommen. Stell dir vor, ein ADHS-Kind namens Mia ist auf einem Kindergeburtstag. Die Party ist voller bunter Dekorationen, fröhlicher Musik und vielen anderen Kindern, die spielen und lachen. Am Anfang ist Mia aufgeregt und möchte mitmachen, aber nach einer Weile wird es ihr zu viel. Sie merkt, dass eines der anderen Kinder, Laura, ziemlich traurig ist, weil sie nicht mitspielen kann. Mia spürt Lauras Traurigkeit stark und möchte helfen, aber gleichzeitig fühlt sie sich überfordert von all den Geräuschen und der Unruhe um sie herum. Der Lärm der anderen Kinder und die vielen Eindrücke machen es ihr schwer, sich auf Laura zu konzentrieren. Plötzlich fühlt Mia sich unwohl und überfordert. Anstatt zu versuchen, Laura zu helfen oder mit ihr zu sprechen, zieht sie sich zurück. Sie geht in eine ruhige Ecke des Raums, setzt sich auf einen Stuhl und schaut nur noch zu. Dort fühlt sie sich sicherer, kann aber nicht mehr empathisch auf Lauras Gefühle reagieren, weil sie selbst so viel emotionalen Lärm um sich hat. In diesem Moment sieht man, wie der Rückzug eine Reaktion auf die Überforderung ist. Mia möchte zwar empathisch sein und helfen, aber die Situation ist einfach zu viel für sie und ihr Rückzug ist eine Art Selbstschutz. Schauen wir mal weiter. Da gibt es noch körperliche Symptome. Stress kann auch körperliche Auswirkungen haben. Das Kind könnte Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder eine erhöhte Herzfrequenz erleben, weil es so gestresst ist. Und hier wieder ein Beispiel. Stell dir vor, ein ADHS-Kind namens Noah ist in der Schule. An diesem Tag gibt es eine Gruppenarbeit, bei der die Schüler ihre Ideen vorstellen sollen. Noah hat gemerkt, dass ein Mitschüler, David, sehr nervös ist, weil er vor der Klasse sprechen muss. Noah möchte David helfen und ihn unterstützen, aber er spürt auch den Druck, selbst gut abzuschneiden. Während der Stunde merkt Noah, dass sich sein Bauch anspannt und er ein leichtes Pochen in seiner Brust spürt. Er hat auch ein Kribbeln in den Fingern. Diese körperlichen Symptome sind eine Reaktion auf den Stress, den er empfindet. Der Gedanke, dass er David helfen möchte und gleichzeitig seine eigene Angst vor dem Sprechen vor der Klasse hat, überfordert ihn. Als David schließlich an die Reihe kommt, wird Noah noch nervöser. Er fühlt mit David und kann dessen Angst fast direkt spüren. In diesem Moment wird ihm klar, dass er selbst auch unter Druck steht. Das führt dazu, dass seine Kopfschmerzen stärker werden und er sich unwohl fühlt. Noah möchte David unterstützen, Aber die Kombination aus Empathie und dem eigenen Stress lässt ihn in diesem Moment körperlich leiden. Er kann nicht mehr klar denken und zieht sich innerlich zurück, weil er mit den Symptomen und dem emotionalen Druck nicht umgehen kann. Dieses Beispiel zeigt, wie Empathie und Stress zusammenwirken können und körperliche Symptome auslösen, wenn ein Kind versucht, für andere da zu sein, während es selbst unter Druck steht. Lass uns mal weiterschauen. Da gibt es noch Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen. Wenn ein Kind überfordert ist, kann es auch schwieriger werden, mit anderen zu interagieren. Es könnte Schwierigkeiten haben, Freundschaften zu pflegen oder sich in Gruppen zu integrieren. Auch hier möchte ich dir wieder ein Beispiel geben. Stell dir vor, ein ADHS-Kind namens Lukas ist zu Hause mit seiner Familie. Es ist ein hektischer Samstag und alle bereiten sich auf einen Besuch von Verwandten vor. Lukas sieht, wie seine Geschwister aufgeregt umherrennen, die Tische decken und die Snacks vorbereiten. Doch inmitten des Trubels fühlt sich Lukas schnell überfordert. Er spürt den Stress seiner Eltern, die versuchen, alles rechtzeitig fertig zu bekommen, und bemerkt, dass seine Schwester Mia nervös ist, weil sie möchte, dass die Verwandten ihr neues Kunstprojekt bewundern. Während alle beschäftigt sind, fühlt Lukas die emotionale Anspannung und möchte eigentlich helfen. Aber er hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und mit seinen Geschwistern zu kommunizieren. Wenn Mia Lukas um Hilfe bittet, kann er nicht richtig zuhören oder sich auf sie einstellen, weil seine Gedanken überall sind. Statt mit ihr zu spielen oder sie zu unterstützen, zieht er sich in sein Zimmer zurück. Dort fühlt er sich sicherer, aber er verpasst die Gelegenheit, mit seiner Schwester zu interagieren und ihre Freude zu teilen. Als die Verwandten schließlich ankommen, ist Lukas zwar physisch im Raum, aber emotional distanziert. Er hat Schwierigkeiten, mit den anderen zu sprechen, und es fällt ihm schwer, Empathie für die Aufregung seiner Geschwister oder die Freude der Erwachsenen zu empfinden. Seine Rückzugstendenz macht es schwer, Freundschaften und enge Beziehungen zu pflegen, selbst im familiären Umfeld. Dieses Beispiel zeigt, wie Überforderung und Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen dazu führen können, dass ein Kind nicht in der Lage ist, empathisch zu handeln oder sich in Gruppen zu integrieren, selbst wenn es sich um die eigene Familie handelt. Bist du empathisch? Wie reagierst du auf dein Gegenüber? Schwingst du mit oder kannst du die Emotionen deines Gegenübers nachvollziehen, spüren? Wie ist es in Bezug auf dein ADHS-Kind? Kannst du seine Gefühle, vielleicht auch Gefühlsausbrüche nachvollziehen? Was machen sie mit dir? Bist du ruhig oder sind es echte Herausforderungen für dich? Spüre einfach mal in dich hinein. Es ist sehr wichtig, sich unserer eigenen Empathie bewusst zu werden. Ja, und was heißt das jetzt für dich als Elternteil? Das heißt, du bist jetzt gefragt. In all diesen Momenten ist es wichtig, dass ihr Eltern, aber auch Lehrer, Lehrerin, Oma, Opa etc. Verständnis zeigt und dem Kind hilft, sich zu beruhigen und wieder zu fokussieren. Das könnte durch ruhige Gespräche, Atemübungen oder eine kurze Pause in einem ruhigen Raum geschehen. Hier heißt es, erfinderisch zu sein, um das richtige Tool für dein Kind zu finden, was natürlich auch situationsabhängig sein kann. Die Empathiefähigkeit bei ADHS-Kindern zu steigern, kann durch gezielte Strategien und Übungen erfolgen. Hier sind einige Ansätze, die dir vielleicht helfen können. Emotionale Intelligenz fördern. Emotionalen benennen. Verwende Bilder, Karten oder Bücher, die verschiedenen Emotionen darstellen. Besprecht, wann und wo diese Gefühle auftreten können. Gefühlswörter erweitern. Ermutige das Kind, eine Vielzahl von Gefühlen zu benennen. Das hilft, ein besseres Verständnis für eigene und fremde Emotionen zu entwickeln. Ich liebe zum Beispiel die Gefühlsmonster von Lilly Höch Corona. Ja, ihr Nachname ist wirklich Corona. Schau sie dir mal an, denn da können schon kleine Kinder lernen, ohne Worte ihre Gefühle auszudrücken. Und die Monster sind wirklich herzallerliebst. Als zweites haben wir das aktive Zuhören üben. Vielleicht durch Rollenspiele. Übt, wie man in Gesprächen aktiv zuhört. Eine Person spricht, während die andere wiederholt, was sie gehört hat, und fragt nach, um sicherzustellen, dass sie die Emotion richtig verstanden hat. Gesten und Mimik beachten. Schult das Kind darin, die nonverbale Signale zu achten, die Emotionen verraten können. Als drittes haben wir empathische Reaktionen stärken. Da wäre zum Beispiel Szenarien durchzuspielen. Simuliere Situationen, in denen jemand Hilfe braucht. Diskutiere, wie man empathisch reagieren kann und welche Worte oder Taten in diesem Moment passend wären. Positive Beispiele. Zeige Filme oder Geschichten, in denen empathisches Verhalten eine Rolle spielt, und sprecht über diese Szenen. Als viertes haben wir die Selbstregulation verbessern. Zum Beispiel durch Achtsamkeitstechniken. Übungen wie Atemtechnik oder kurze Meditationen können helfen, die eigene Emotionalität zu regulieren und die Aufmerksamkeit auf andere zu lenken. Oder auch Entspannungsübungen. Regelmäßige Entspannungstechniken, aber auch Kinder-Yoga fördern die Fähigkeit, in stressigen Situationen ruhig zu bleiben, was wiederum empathisches Verhalten erleichtert. Fünftens, soziale Interaktionen fördern. Da wären zum Beispiel gemeinsame Aktivitäten. Organisiere Gruppenspiele oder Projekte, die Teamarbeit erfordern. So lernt das Kind, auf andere zu achten und die Perspektiven der Mitspieler zu berücksichtigen. Oder auch in Freiwilligenarbeit. Engagiere das Kind in sozialen Projekten oder Gemeinschaftsaktionen, um ein Gefühl für die Bedürfnisse anderer zu entwickeln. Als nächsten Punkt haben wir die Reflexion über eigene Gefühle, zum Beispiel durch ein Gefühlstagebuch. Lass das Kind ein Tagebuch führen, in dem es seine eigenen Gefühle und empathisches Verhalten festhält. Das fördert die Selbstreflexion. Nachbesprechungen. Nach sozialen Interaktionen könnt ihr gemeinsam reflektieren, was gut gelaufen ist und wo Empathie gezeigt werden konnte oder vielleicht auch gefehlt hat. Der nächste Punkt ist Lob und Belohnung. Anerkennung und Empathie. Lobe das Kind, wenn es empathisch reagiert. Positive Verstärkung hilft, solche Verhaltensweisen zu festigen. Führe ein Belohnungssystem ein. Erstelle ein System, das empathisches Verhalten belohnt, um das Kind zu motivieren, aktiv mit anderen zu interagieren. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie komme ich denn überhaupt dahin? Voraussetzungen für Empathie sind Menschenkenntnis sowie eine gesunde Selbstwahrnehmung. Je offener man für seine eigenen Emotionen ist und je besser man sich selbst versteht, desto besser kann man die Gefühle anderer deuten und damit umgehen. Hilf deinem Kind, sich und andere besser kennenzulernen und zu verstehen. Folgende Sätze können dich dabei unterstützen. Was geht gerade in dir vor? Wie geht es dir damit? Ich kann dich gut verstehen. Das tut mir aufrichtig leid. Wie kann ich dir helfen? Ergibt das für dich Sinn, was ich sage? Und wenn du jetzt mehr zu diesem oder einem anderen Thema rund um ADHS wissen möchtest, du dir Unterstützung auf eurem Weg wünschst, dann bist du bei mir an der richtigen Adresse. Ich begleite dich und deine Familie durch den Dschungel der täglichen Herausforderungen. Wir identifizieren eure Stolpersteine, finden gemeinsam Lösungen, die leicht umsetzbar und effizient sind. Mein Wissen und meine Erfahrung als zertifizierter Kinder-Jugend-Familiencoach, Kindflex-Therapeutin, Reflexintegration, Coach für systemische Familienarbeit und vieles mehr werden dich dabei unterstützen. Weitere Informationen über mich, meine Arbeit und zur Kontaktaufnahme findest du auf meiner Homepage www.manuelakronenberger.de. Melde dich gerne telefonisch zu einem kostenlosen und unverbindlichen 30-minütigen Kennenlerngespräch bei mir, in dem du mir von eurer Situation und deinem Anliegen erzählen kannst, oder schreibe mir gerne eine Mail. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast weiterempfehlen würdest und mir eine Bewertung hinterlässt, damit noch mehr Menschen auf meine Arbeit aufmerksam werden. Und zum Schluss, wie gewohnt, immer ein kleines Zitat. Empathie bedeutet, mit den Augen des anderen sehen, mit den Ohren des anderen hören, mit dem Herzen des anderen fühlen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, deine Manuela.